Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Konstantin Ragazzo ist mein heutiger Gast, Sales-Experte, Geschäftsentwickler und jemand, der die Kreativbranche nicht nur von außen kennt, sondern seit über 30 Jahren mittendrin ist. Ob als Designer, Videograf, 3D-Artist, Texter oder Storyteller, er versteht die Herausforderungen von Kreativen, Agenturen und Produktionsfirmen aus eigener Erfahrung. Seit 2013 liegt sein Fokus auf Neukundenakquise, Geschäftsentwicklung und erfolgreichen Verhandlungen. Und mit seiner Firma Brand Copilot entwickelt er Systeme, mit denen Unternehmen, Agenturen und Videoprofis über organische Social-Media-Inhalte planbar neue Kunden gewinnen. Und zwar das Ganze auch ohne Werbebudget. Außerdem ist er als Speaker und Trainer gefragt, wenn es um Wachstum, Positionierung und Vertrieb geht. Ja, und wir sprechen heute natürlich über das Thema Video im Allgemeinen und im Besonderen und warum viele Kreative großartige Arbeit liefern, nicht nur die Kreativen, eigentlich viele Menschen, aber trotzdem Schwierigkeit haben, konstant neue Kunden zu gewinnen und natürlich auch sichtbar zu sein und wie Social Media endlich zu einem echten Vertriebskanal werden kann. Grüß dich, Konstantin. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Ja, danke schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, wenn du vielleicht meinen Podcast schon mal dir angehört und reingespingst hast, dann weißt du, dass ich am Anfang immer drei, unbequem sind sie nicht, aber ungewöhnliche oder völlig am Thema vorbeilaufende Fragen stelle. Und da mache ich natürlich auch bei dir nicht Vorhalt. Deshalb fangen wir an mit Frage Nummer 1. Die ist ein bisschen philosophisch. Stell dir mal vor, du schaust eines Tages am Lebensende deines Lebens, zurück auf dein Leben bis zum heutigen Zeitpunkt, was du alles von hier ausgehend noch gemacht hast. Und gibt es da eine Sache, eine Fähigkeit, die du jetzt noch nicht beherrschst oder nicht so gut beherrschst, wie du wolltest, die du dann unbedingt sehen möchtest, dass du sie jetzt dir angeeignet hast? Also etwas, was du noch lernen möchtest.
Das ist eine super Frage, denn es ist genau das, was ich mein ganzes Leben lang immer gemacht habe, und zwar ganz, ganz viele Sachen. Und dann wäre vielleicht eine Sache schon ganz gut, wenn man die richtig gut beherrschen würde, also richtig in der Tiefe. Und das ist das, was ich bis jetzt eigentlich wirklich gesagt noch nie gefühlt gekonnt habe. Also ich bin so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, ich kann, glaube ich, ganz, ganz viel und gar nicht so schlecht. Aber in der Tiefe, in vielen Dingen, bin ich nie richtig in die Tiefe gekommen, außer bei meinem Musikstudium. Ja, also ich habe Musik studiert und natürlich am Ende machst du da ein Konzert, machst eine Prüfung und habe viele Konzerte gegeben, und da auf dem oder in diesem Bereich, da würde ich sagen, war ich schon extrem besessen davon, richtig gut zu sein. Also wenn du rausgehst und live mit der Gitarre oder mit einer Laute ein Konzert spielst, da brauchst du einen professionellen Anspruch. Also das muss wirklich funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, naja, was machst du dann? Dann steigst du aus, machst du viele Fehler und das machst du nicht lange, dann braucht dich keiner mehr hören, weil dann engagiert dich kein Mensch mehr. Ja, also in dem Bereich weiß ich ganz genau, was Professionalität oder die Tiefe bedeutet. Ja, aber es gibt eben in der Werbebranche ja so viele Dinge, die insgesamt dich einfach überfordern in der Tiefe, die es gäbe, um da reinzukommen ganz tief. Ja, also es geht einfach nicht. Ja, aber das hat den Vorteil, du siehst eben viele Dinge irgendwann mal aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive von oben. Ja, also es gibt für alles den Spezialisten und du bist jemand, der da drüber schwebt in 30.000 Meter Höhe und schaut auf dieses Gesamtbild, und das ist mir ganz wichtig. Ja, also, und da sehe ich viele Dinge, die ein Spezialist eher weniger kennt, und das ist so meine Stärke, wenn ich das mal so sagen kann.
Mhm. aber so ein, ich sag mal, was völlig Neues. Also ich habe echt die spannendsten Antworten gehabt von Chinesisch lernen bis hin zu Bogenschießen, mehr Geduld und so. Gäb's da noch völlig unabhängig von deinem beruflichen Tun noch irgendeine Sache, wo du sagst, boah, ich würde mal super gerne, keine Ahnung, Paragliding oder irgendwas ganz anderes?
Absolut null. Absolut null. Ich bin mit dem, was ich mache, so zufrieden. Und es eben, es gibt einfach nichts, was mich nicht interessiert. Und nee, also ich wüsste nicht wirklich, wo ich sagen würde, Mensch, das würde mich jetzt noch richtig interessieren. Das ist, also ich bin da wirklich original glücklich.
Alles gut, super. Es ist ungewöhnlich, aber umso spannender, weil es halt nicht eine konkrete Sache ist. Ja. Dann Frage Nummer zwei. Stell dir mal vor, es kommt eine gute Fee und sagt, du Konstantin, hey, Geld und so spielt alles überhaupt keine Rolle. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten und zwar inhaltlich mit dem, was du tust? Wobei die Antwort, die habe ich, glaube ich, schon gerade bekommen. Aber vor allen Dingen auch, wo du es tust, genau wo du es tust, wenn Geld absolut keine Rolle spielt.
Spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich sitze da und bin super happy, weil mich die Sache interessiert. Und mich interessiert nicht, wo ich sitze, ob ich am Mount Everest sitze oder in der Karibik oder hier, spielt auch da für mich null eine Rolle, weil es geht mir um den Inhalt. Und der physische Ort spielt für mich überhaupt keine Rolle. Es ist mir total egal. Okay. Ja, also von daher gesehen, leider wieder so eine sehr allgemeine sehr allgemeine Sicht vielleicht, aber mir geht's immer um den Inhalt. Ja, ob ich jetzt Gitarre spiele, ob ich irgendeinen Job mache, mich interessiert sozusagen immer der Weg dorthin und wo das stattfindet, egal.
Auch du, alles gut und spannend. Ich hatte mal die Antwort, eine ähnliche Antwort, so extrem fokussiert auf die Arbeiten. Am liebsten irgendwo in einem Keller mit kahlen Wänden und nichts auf dem Schreibtisch, dass ich mich voll fokussieren kann. Ja. Kann ich nachvollziehen. Hatte ich auch schon mal. Witzigerweise, das ist ja unser Berührungspunkt in einer völlig anderen Welt. Du hast ja in Trossingen studiert, was ja außer uns wahrscheinlich kaum
nicht. Ich habe überall studiert, nur nicht in Trossingen. Wir hatten mal drüber geredet.
Irgendeine Verbindung hattest du mit Trossingen, ne? Oder ja, wir hatten darüber gesprochen.
Da gab's also Trossingen ist ja bekannt für Akkordeonspieler,
Hona.
Professionelle.
Genau.
Oder war es zumindest, genau. Und ich kannte da jemanden, mit dem ich mal studiert habe. Und die Frau ist nach Trossingen. Und ich hatte einen Kollegen, der Laute gespielt hat und war da Professor.
Genau, darüber kam es. Ja, genau, das war das. Weil ich hatte ja auch meinen Lehrauftrag an der Musikhochschule. Aber ich war viele Jahre auch an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung. Mhm. Und das ist so ein bisschen außerhalb von Trossingen, in der totalen Natur. Und dann hast du dann dein Zimmerchen, wo du halt dann das Wochenende wohnst. Und da ist halt nichts. Kahle Betonwand, also fast schon so ein bisschen, also ist schön alles, aber da ist halt nicht keine Ablenkung. Mhm. Und da habe ich dann früher teilweise zwischen den Seminartagen oder so auch echt mit voller Konzentration gearbeitet. Von daher kann ich das schon gut nachvollziehen. Aber ich bin jetzt mehr so, ich sag mal, Kategorie, also inspiriert zu arbeiten. Nächste Woche fahren wir im Pfingsturlaub nach Holland, Häuschen am Meer. Da werde ich vormittags auch ein bisschen arbeiten und allein dieser Tapetenwechsel bringt bei mir gerade bei den kreativen Inhalten. Ich baue jetzt gerade meine Webseite neu auf, zumindest was das Copywriting betrifft. Das ist für mich echt ein Riesenunterschied, ob ich zu Hause bin oder da, weil einfach ich andere Inspirationen habe und ganz anders denken kann und viel freier bin. Weißt du, das ist kein Tagesgeschäft da und so. Absolut. Aber so ist jeder anders.
Ja, ja. Für mich spielt es wirklich keine Rolle.
Sei froh. Da bist du immer glücklich und fokussiert. Also es ist nicht so, dass ich unglücklich bin auf der Arbeit. Es ist, ich bin ja auch hier, wir wohnen auf dem Land. Das ist, sagen wir, die Abwechslung hält sich in Grenzen, aber das fängt mit Familie an, wobei meine Kinder sind jetzt alle erwachsen, aber trotzdem zum Teil noch zu Hause und geht dann halt los mit die Post klingelt. Dann haben wir natürlich auch immer wieder Warenlieferungen und. Das kriege ich natürlich auch alles mit und das reißt mich dann raus. Und das habe ich. Eine Freundin von uns hat ein Ferienhaus in der Eifel, wirklich in der totalen Walachei mit Blick über ein Tal. Und das ist für mich so der absolute Traum zum Arbeiten. Also da hauen wir regelmäßig hin ab, wenn wir völlig fokussiert arbeiten, weil da ruft keiner an, da ist nichts. Da ist Internet und das war's. Von daher.
Auch schön.
Ja, absoluter Traum. So, last but not least. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne noch begegnen? Und was hättet ihr miteinander besprochen oder würdet ihr miteinander besprechen?
Pat Metheny.
Oh.
Kennst du den?
Ja, ja, Jazzgitarrist, genau, legendär.
Das ist so der Mozart für mich des 20. und 21. Jahrhunderts. Ja, also es gibt keinen, der so unfassbar gute Melodien schreibt, der also so unfassbar gut ist in dem, was er macht und so variantenreich und so vielfältig und also ein echter, also ich würde sagen wirklich, also für mich ist es so eine echte Legende, die lebt. Ja, also den seine Musik wirst du in 100, in 500 Jahren immer noch hören, weil die einfach so reich ist an Informationen und so gut ist einfach. Und also wenn ich den mal irgendwie so richtig, wenn ich da mal eine Stunde bekäme von dem, dann würde ich sofort machen. Also ich habe den schon sehr oft gesehen. Ja, und jedes Mal, wenn der da auf die Bühne kommt, das ist für mich Schlaraffenland an Musiknoten. Ja, also das ist unfassbar. Also das wäre ein echter Traum für mich, den wirklich mit dem mal so eine Stunde zu diskutieren.
Mhm. Aber hat der nicht früher so Clinics gegeben? Ich meine mich zu entsinnen, da gab es in Sevilla mal so ein großes Gitarrenfestival. Da waren auch hier so, was weiß ich, Brian May, wie heißt der, Joe Satriani und so. Und das war nämlich ganz witzig, weil da war auch Paco de Lucia und alle möglichen, also aus allen, es ist in den 90ern gewesen, Musikrichtungen. Und die haben dann, glaube ich, ein großes Konzert gemacht zusammen, aber auch so Clinics und so Workshops außenrum. Und ich meine, er war mal auf der Musikmesse, weil Ibanez hatte doch eine Signature-Gitarre für ihn gebaut. Also, oder war das Yamaha? Ja. Nee, Yamaha war das, ne?
Also könnte sein. Also normalerweise wirst du Pat Metheny nie mit anderen Leuten in der Branche sehen. Also das, ich habe mal von ihm ein Interview gehört, da meinte er auch spaßeshalber, also was ist schlimmer als ein Gitarrist? Zwei. Also und ich glaube, der braucht das einfach nicht. Ja. Also der ist mit seiner Band unterwegs früher und der spielt ja mit hunderttausenden verschiedenen Leuten jetzt auch zusammen seit Jahren. Und von daher gesehen, also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich den jemals in irgendeinem Video oder in irgendeinem Bericht mit Queen, Paco de Lucia oder sonst welchen anderen Leuten da in einem Boot gesehen hätte. Kenne ich, weiß ich nicht, kann sein.
Also, vielleicht verwechsel ich es auch. Also es hieß, glaube ich, Guitar Festival Sevilla, ist ewig her. Also ich habe das auch nur damals, ich bin ja auch Gitarrist, aber eher E-Gitarre, habe das damals in der Gitarre und Bass gelesen und da gibt es auch, glaube ich, keine Videos zu. Das war so Anfang der 90er oder so. Und das Interessante war halt, dass wirklich, das war total schräg aus den Richtungen. Also von Joe Satriani bis hin zu allen möglichen Jazz-Gitarristen sonst. Das ging einfach nur, ich glaube, das Oberbegriff war einfach so die bekanntesten Gitarristen überhaupt. Ob die dann alle zusammen gespielt haben, das weiß ich nicht, aber es gab dann halt so mehrere Konzerte dann in verschiedenen Kombinationen. Mhm. Ja. Aber du, ich kann mich auch täuschen. Also von daher, aber ist ja witzig, ich bin ja auch, also bei mir wäre, ich habe lange überlegt, die Frage stelle ich ja schon eine ganze Weile und mich interessieren eigentlich ja, also ich habe ja selber in der Musikbranche ein bisschen gearbeitet, auch hier und da mit bekannteren Leuten zu tun gehabt. Und häufig war das dann so, ich sag mal, man hat da noch ein anderes Bild, als wie die Menschen in Wirklichkeit sind. Meistens war es eher ernüchternd, also nicht negativ, aber einfach ernüchternd, sind normale Menschen. Deshalb, ich müsste echt überlegen, wer da interessant für mich wäre. Ich glaube, heute wären es eher Unternehmer, aber dann ist mir letztens eingefallen, es gibt einen einzigen, da habe ich vor ein paar Monaten die Biografie gelesen, weil ich die zu Weihnachten bekommen habe und dachte ich mir, den möchte ich echt kennenlernen. Der hat so einen an der Waffel, den will ich unbedingt kennenlernen und das ist Steve Lukather von Toto. Toto ist mittlerweile meine Lieblingsband.
Ja.
Aber auch da wieder wegen der musikalischen Tiefe, die meisten Leute gar nicht so wahrnehmen.
Mhm.
Aber es ist ja unfassbar.
Ja, die hat ja auch für Michael Jackson viele Sachen eingespielt. Ja.
Bietet. Genau. Genau. Da alles, auch die Gitarrenparts hat er geschrieben.
Ja, ja, eben. Ja, also. Und wenn der dann darüber erzählt, wie das gekommen ist, ist es auch irre. Ja, also die haben den immer angerufen, wenn es brannte sozusagen. Und
mach mal eben kurz,
genau, weil der
da
wusste
einfach was.
Intuitiv, beziehungsweise es gibt einfach Leute, die haben in gewisser Weise ein internes System, das funktioniert und das können auch andere Leute abrufen bei denen und dann kommen die und machen das. Ja, und bei dem anderen musst du 10 Stunden erklären und es kommt einfach nichts dabei rüber. Und der geht hin, hört er das an, dann rechnet sein Kopf, geht hin und sagt, du, wie wär's denn, wenn man das vielleicht so macht? Aha, ja, alles klar. Ja, spiel mal ein. Eingespielt, das war's. Super.
Fertig. Ja? Und wo du gerade schon mal hier bist, spiel den Bass noch schnell ein. Das war nämlich bei Beat It so. Also bis aufs Gitarrensolo hat er alles gespielt und dann meinen so, hör mal, also das stilistisch wäre jetzt auch noch geil, wenn du den Bass spielst. Okay, mach ich.
Ja, ja, genau. Ja, es ist...
Naja, aber es...
Und du kannst eben von Musik, und deswegen ist mir Pat Metheny so ans Herz gewachsen, das ist ein Allrounder, aber er hat halt eben von allem, und das ist das Entscheidende, einen richtigen Plan. Der weiß von allem, der kann arrangieren, das ist ein Virtuose, der weiß, wie man Melodien schreibt, der weiß, wie man quasi alles arrangiert, egal welcher Stil. Und das kannst du im Prinzip, alles, was du da siehst und hörst, und wenn du seine Interviews hörst, kannst du eins zu eins ins Marketing ganz locker mal übertragen. Ja? Mhm. Also das, was du da kennst von ihm, kannst du auch ganz, ist quasi sozusagen eine Blaupause für das, was du im Marketing, wenn du es gut machst, auch können musst. Und das ist eben das Entscheidende. Der kann eben nicht nur schnell spielen, das ist kein... Gibt's Leute, die spielen viel schneller, ja, aber er langweilig. Ist kein Techniker. Ja, das kann der auch. Der kann auch extrem schnell spielen. Also brauchen wir gar nicht reden drüber. Das ist ein hoher, das ist ein Virtuose, ja. Aber für ihn, er sagte mir, ist es mir egal. Das ist, Gitarre ist mein Medium. Ja, über dieses Medium quasi gebe ich meine Gefühle, die ich habe, ans Publikum weiter. Das ist die Geschichte, die ich über die Gitarre erzähle. Ob das jetzt die Gitarre ist oder ob das eine Posaune wäre oder ein Klavier, ist ihm eigentlich wurscht. Es ist halt eben zufälligerweise die Gitarre und damit ist es okay. So, und alles, was der aber macht und tut, ist eben eins zu eins Marketing. Ja, von allem. Ich habe mir früher gedacht, wieso ist der so vielfältig, wieso kannst du nach jedem ein, zwei Jahren hören, dass da der Sound ein bisschen anders klingt und dann auf einmal von der Tonalität klingt er anders, dann auf einmal sind die Melodien ein bisschen anders und das wechselt und über die Jahre hin merkst du, das ist, der morpht quasi in seinem Leben von A nach B, nach C, nach D. Aber das wusste ich nie. Der hat sich immer Gedanken darüber gemacht, wie kann ich denn was Neues bringen? Und ich dachte mir immer, das ist quasi von oben herab. Ja? Also da ist jemand, der sagt, über Pat Metheny möchte ich der Welt diese Art von Musik als Medium, ist Pat Metheny der, der das überträgt? Nee, der hat das über die Jahre an sich, hat er so stark gearbeitet und der wollte immer wieder was Neues und probiert immer wieder was Neues aus. Und was der eben extrem gut kann, dass der, wenn der was ausprobiert, auch quasi nicht nur ausprobiert, sondern eben dann tatsächlich Dinge abschließt mit dem, was der neu lernt. Und das ist eben so eine Blaupause. Ich nenne jetzt einfach mal KI. Du lernst von dieser KI, aber du kannst mit dem Wissen, das du hast, mit der KI so viel anfangen, dass du auch quasi dich damit weiterentwickelst und Dinge damit abschließt, und zwar richtig abschließt, und dann hört man das. Ja, also wenn ich immer jetzt quasi sozusagen zwischen Pat Metheny und der Jetztzeit im Marketing hin und her springe, kannst du da absolute Parallelen finden. Ja, also dieses ständige Weiterentwickeln, eine eigene Sprache finden. Ja, du hörst fünf Töne von dem hintereinander, zwei Töne, und du weißt, es ist Pat Metheny. Wie kann das sein? Woher kommt das? Aber das ist eben auch seine Person als solches. Ja, also dieses Gesamtpaket, also das ist sozusagen eine persönliche Marke, die der aufgebaut hat, aber nicht, weil es den anderen gefällt, sondern weil das ein Bedürfnis ist, von ihm selbst als Musiker sich weiterzuentwickeln und immer wieder neue Sachen zu entdecken. Der spielt eben mit ganz vielen Leuten und dann kriegt er von jedem immer wieder einen verschiedenen Input und das verarbeitet er dann in seiner Musik. Und deswegen ist er für mich unvergleichlich, weil er eben extrem variabel ist und du wirst der Musik, also die ist nie langweilig. Du kannst immer rein und sagen, Wahnsinn, was hat er denn da wieder gemacht? Oder wie schön ist das? Oder wie hat er das arrangiert? Und genauso ist es im Marketing. Wie kannst du was arrangieren? Wie kannst du was interessant machen? Ja, was ist die Hook von dem Ganzen, was du da sagst? Ah, okay, Pat Metheny. Du hörst zwei Töne und du weißt, es ist ja, das ist ja wie eine Hook. Ja, also all diese Dinge sind da vereint und deswegen ist der so interessant für mich. Ja, und dann, und diese Bandbreite von Musik hören, also wie der klingt, was da so rauskommt, das fehlt, glaube ich, heutzutage den allermeisten. Die haben quasi nur noch mehr eine ganz kleine Bandbreite, wo sie irgendwas machen. Ja, und der Rest, der geht unter. Also das heißt, ich höre vielleicht nur Popmusik, nur ein bisschen und das nervt, aber das reicht. Ja, also nur ganz wenig an Informationen nehme ich auf und der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Und deswegen wird es halt immer schwieriger, sozusagen, wie soll ich das am besten ausdrücken? Dass man wieder in die Gemeinschaft zurückkommt, dass wieder mehr passiert als nur dieser Ego-Trip, den jeder für sich so fährt. Ja,
also ja, aber das hat ja auch mit der Branche und Entschuldigung, ich dazwischen, aber fällt mir gerade nur ein, das hat ja auch mit der Branche ganz viel zu tun. Ich war ja jahrelang drin und mit der Art, wie Musik produziert wird. Also ich kenne das ja auch noch früher aus den 90ern und das war ja da schon weiterentwickelter, was die Technik betrifft. Und man musste sich halt treffen, um Musik zu machen. Das, was du eben gesagt hast, ist absolut richtig. Er spielt mit vielen Musikern, er kriegt Inspiration. Das ist das, was den ganzen Nachwuchsproduzenten und wenn sie nicht Bandmusiker sind, fehlt. Und das Radio und die Charts, sie werden ja sehr stark dominiert von produzierter und nicht von gewachsener Musik. Ja. Und das sind junge Menschen, die sich auf einen Stil festgeschossen haben. Die sind deswegen auch erfolgreich, weil der Stil gerade angesagt ist, weil sie halt ganz klar auf Kommerz produzieren und nicht Gefühle ausdrücken, sich entwickeln. Das ist ziemlich zweitrangig. Es ist Kommerz, was ja auch eine Berechtigung hat, aber die Vielfalt geht verloren. Und dieses, wir müssen zusammen einen Song schreiben, wir müssen proben, wir müssen ins Studio gehen, den gemeinsam aufnehmen, müssen aufeinander reagieren, miteinander agieren und holen uns Inspiration von anderen Musikern. Das ist halt sehr viel verloren gegangen. Und das ist extrem traurig, ne? Aber mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, also ich sag mal, wenn ich das als Musiker sozusagen rekapituliere, um was es da geht, es wird ja auch in der KI immer sehr stark sozusagen, es werden Kontraste gebildet. Ja, also wenn du zum Beispiel irgendwas mit KI machst, dann ist die schlecht, das erkennt man ja sofort. Ja, oder du bist ein Musiker, der jetzt, stell dir vor, du machst mit Sumo rum, ja, da brauchst du ja gar nichts mehr können. Ja, aber du gibst 5 Töne ein und Sumo macht dir den Song fertig. Ja, also brauchst du überhaupt nicht singen können, gar nichts. Ja, das ist im Prinzip alles durchautomatisiert. Aber das, was es in der Musik geht und vor allen Dingen bei Musiker, ist ja sozusagen der Moment, in dem du dein Instrument in die Hand nimmst und spielst. Um das geht's. Es geht nicht um das, ob du 100.000 oder Millionen Leute bespaßt mit irgendeiner Musik, sondern der Musiker als solches. Ja, ist in dem Augenblick, wo du spielst, das ist genau dann deine Welt, in der du dich bewegst. Und das kann auch keiner nachempfinden, der Musik macht, der nicht Musik macht. Weil du bewegst dich dann in einer komplett anderen Sphäre. Das ist, du hörst auf andere, du spielst. Es geht ja ums Tun, ums Machen. Und dieses Gefühl, das gibt dir ja, oder dieses Spielen gibt dir ja dieses gute Gefühl. Ja, also du bist dann quasi in dem Ding in diesem Medium drin. Und das ist ja was eben keiner nachempfinden kann, wenn er eben nicht spielen kann. Ja, ich kann artikulieren. Ich kann das, was ich gerade fühle, ausdrücken. Ja, ich kann laut, ich kann leise spielen. Das ist ja, das ist Storytelling. Ja, du erzählst eine Geschichte. Du machst, du gehst vor, du nimmst dich wieder zurück, weil jetzt auf einmal jemand anders spielt. Du weißt aber im System, weil das alles trotzdem mit Noten und mit in einem System passiert, was da genau passiert. Ja, du weißt ganz genau, wo du bist. Und dieses Ganze, also diese Situation, in der du dich bewegst, ja, um das geht's, um nichts anderes, ja. Und deswegen könnte ich mich nicht mit irgendeiner KI vergleichen oder fühle ich mich schlecht, weil es Sumo gibt. Ja, das ist irgendwas. Aber es berührt mich als Musiker nicht, weil das wäre ja total frustrierend. Wenn ich jetzt auf das reagiere, was mich ersetzen würde, ja, und sei es nur elektronisch, das würde mich ja total fertig, dann dürfte ja keiner mehr Musik machen, weil es gibt ja ganz viele Musiker und es gibt ganz viele Songs und alles mögliche gibt's ja schon hunderttausendfach. Ja, aber das ist nicht der Sinn und Zweck, wenn du Musik machst. Da geht's um ein spontanes Gefühl, das du erlebst. Und um mehr eigentlich gar nicht.
Setzt ja erstmal schon mal voraus, dass du ein Instrument spielen kannst. Das ist ja bei vielen, die Musik produzieren, auch gar nicht vorhanden. Also ich habe ja 16 Jahre eine Trainingsfirma gehabt für Musik- und Audioproduktion, später Videoproduktion mit meiner Frau zusammen. Die ist ja Musikerin und Videografin. Da saßen viele Hobbymusiker am Ende. Das ist, hat sich so entwickelt halt. Aber auch viele, sag ich mal, Nachwuchsproduzenten. Und es war eine erschreckende Tendenz zu sehen, immer mehr Nachwuchsproduzenten, gerade die in der elektronischen Musik unterwegs sind, konnten gar kein Instrument spielen. Mhm. Die haben einfach zusammengeklickt, guckt, ob es passt. Ist natürlich auch eine Kunstform irgendwo, aber die hat halt auch übernommen. Das ist ungefähr genauso wie die ganzen Gestalten auf LinkedIn, die KI-generierte generische Texte schreiben, sich wundern, dass sie nicht ankommen und eigentlich ja nichts zu sagen haben. Also ich lese da so viel inhaltsleeren Kram, wo ich mir denke, du hast doch eigentlich nichts zu sagen, weil du hast nicht von einem fachlichen Thema was zu berichten, du hast auch nicht das eigene Erfahrung zu berichten und das ist genauso wie mit KI Musik machen. Mhm. Ja, also das ist ja auch etwas, ich habe mich jahrelang gesträubt, muss ich ganz ehrlich sagen, mich mit Instagram zu beschäftigen, weil ich immer sehe, wie meine Kinder und meine Frau da reingesogen wurden. Mhm. Wie auch TikTok. TikTok habe ich gar nicht, aber Instagram habe ich jetzt aus Spaß mal angefangen und mache auch täglich Dinge zu teilen, so wenn ich auf Projekten bin und so. Und da ist das genauso. Da ist so viel inhaltsleerer Scheißdreck. Also ich würde mal sagen, das Überwiegende ist inhaltsleerer Schrott, wo Leute einfach sich über Dinge echauffieren und Videos über Sachen machen, die sind so belanglos, die braucht man nicht. Das ist wie KI-Musik oder aus fertigen Sample-Libraries zusammengeklickte Musik. Mhm. Na, da gibt's ja auch sogenannte Construction-Kits. Das habe ich so gegen Ende meiner aktiven Zeit noch miterlebt, dass dann teilweise auch bekanntere Produzenten Construction-Kits verkauft haben, ihrer Songs. Dann konntest du quasi mit den fertigen Samples und so die Songs nachbauen. Was für ein Blödsinn. Aber ist halt so eine Entwicklung. Von daher wird sich auch wieder anders entwickeln.
Ja, hoffentlich. Also meine Tendenz ist bestimmt da, weil es einfach langweilig wird. Ja, das Ding ist ja, wenn du mit einem Klick, und das ist eben das Problem, alles haben kannst, was du willst, dann wird ja alles langweilig. Ja, ich habe jetzt letztens, weil du das sagst, mit gibt immer weniger Musiker oder fast kaum jemand mehr macht so
richtig. Ja, doch schon, Musik. Aber die kommerzielle Musik produzieren, genau. Gerade elektronische.
Da hatte ich letztens, das ist unvorstellbar, also wenn man sich das mal vorstellt, da gab es ein YouTube-Video, da sitzen, keine Ahnung, zwischen 15 und 20 Leute im Raum, machen mit Zoom rum und jeder von denen meinte, ja, er ist ein Produzent und er ist ein Sänger und was auch sonst noch er war. Und du hast im Prinzip 10 Laptops gesehen, nicht ein Instrument, aber alle waren Musiker. Ja, und jeder hat dann irgendwie, das waren so Rapper und so aus der Ecke ja, raus.
Klassiker.
Ja. Und dann denkst du, das ist ja echt unglaublich. Da reden Leute über Musik, die geben dann, und dann haben sie mit Sumo rumgespielt. Oh, wie cool das ist. Und jetzt eben singt er 3 Töne und dann macht Sumo irgendwas draus. Ja. Das ist ja so naiv. Das ist ja so unfassbar. Da merkst du, dass da überhaupt nichts da ist, was mit Musik zu tun hat. Ja. Sondern einfach nur Freude wie ein kleines Kind, das auf den Button drückt. Ja. Weil was Eigenes kommt ja da gar nicht raus. Ja, und dann weißt du, auf welchem Niveau die Musik machen. Die machen ja nicht Musik. Ja, das ist eben Samples einschmeißen und es ist gut. Ist okay. Ja, also ich habe da nichts dagegen. Nur das ist eben die Tendenz. Und die Steigerung des Ganzen ist, dass mit KI, ja, dass du wirklich nichts mehr machen musst. Und da gibt's Untersuchungen dazu schon. Und das Verblüffende ist, die Leute, die jetzt 3 Töne singen, dann sich einen Song machen lassen, da gibt's ein Phänomen. Nämlich die Leute, die das öfter machen, hören nur noch mehr diese eigens gemachte Musik und werden dann und isolieren sich sozusagen immer mehr von der Außenwelt, weil sie wirklich glauben, dass das, was sie jetzt da gemacht haben, ihre eigene Komposition ist. Also dein Gehirn...
Ist schmoren im eigenen Saft dann.
So, genau. Also du wirst immer isolierter, dein Ego wird immer größer, weil du wirklich glaubst, ja, dass das, was du da hörst, von dir kommt, obwohl du nichts dazu geleistet hast. Klingt super, überhaupt keine Frage, ist ja alles gestohlen. Ja. Und dann wird natürlich dieses Ego noch mehr befeuert. Ja, und du hörst noch weniger Musik. Du hörst quasi nur mehr sozusagen das für dich Produzierte. Und das ist jetzt also so die Hyper-Hyper-Personalisierung von Dingen, die es gibt. Ja, mit einem Klick und du glaubst wirklich, das bist du.
Mhm.
Stell dir das mal vor, das ist irre.
Erschreckend, definitiv. Aber lass uns mal den Bogen von hier zu Video spannen, weil was da ganz gut passt, ist nämlich, es gibt ja auch, was jetzt die Sichtbarkeit von Unternehmen oder Personenmarken gibt, gibt es ja auch das Phänomen, dass es wahnsinnig viele Menschen und vor allen Dingen Unternehmen gibt, die tolle Produkte haben, geniale Angebote, absolut einzigartig, die aber kein Mensch kennt. Und auf der anderen Seite hatten wir eben schon, ich bin ja mal immer sehr direkt, Social Media ist überfüllt mit Idioten, also ne, inhaltlichen Idioten. Und die wirklich was zu bieten hätten, die sieht man gar nicht. Mhm. Und eine Möglichkeit, das zu ändern, und das passiert ja langsam in Deutschland, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, meine sind, es passiert jetzt langsam, mit Betonung auf langsam, ist natürlich die beste Möglichkeit, das mit Video zu machen. Was würdest du sagen, warum sind Videos da jetzt gerade so extrem wichtig, um
Unternehmen
sichtbar zu machen?
Also erstmal muss man sagen, Videos sind deshalb wichtig, weil sie eben die maximal mögliche Anzahl an Sinnesreizen erstmal triggern. Ja, also das ist nicht nur Text, das ist nicht nur Audio, sondern es ist so ein Gesamtpaket. Und dazu gehört Sehen, Hören, Bewegungen, und damit kann man schon gute Geschichten erzählen. Das ist immer das Wichtigste. Und das Wichtigste ist auch, wenn man mit Menschen kommunizieren möchte, braucht man dieses Medium im Marketing, braucht man es darum, weil es darum geht, Menschen zu stimulieren. Das ist der Job vom Marketing. Mhm. Ja, du möchtest die Leute ja beeinflussen, damit sie deine Produkte oder Dienstleistungen kaufen. Ja. Aber Video alleine, meines Erachtens, reicht heutzutage bei Weitem nicht mehr aus. Ja, das Internet selbst ist ja schon ein Medium, ja. Und das muss man erstmal verstehen, was da abgeht, ja. Wie muss man sich in dem Chaos verhalten, ja, damit man überhaupt eine Chance hat, da gesehen zu werden, beziehungsweise überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, das ist alles nicht so einfach, um kurz mal ein Video zu produzieren, ja, und zu glauben, dass da die Botschaft die richtigen Leute schon finden wird, ist ja auch total naiv. Ja, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Ja, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, und deswegen wird um jede Sekunde, die man da im Netz zu sehen ist, gekämpft. Also muss ich zumindest wissen, wo es sich lohnt zu kämpfen. Das ist mal das Erste, bevor ich überhaupt ein Video mache. Und was meine ich damit? Also aus psychologischer Sicht gesehen, ja, wir Menschen denken erstmal in Kategorien. Kategorien helfen uns sozusagen das Wesentliche vom Unnützen erstmal zu trennen. Also wenn es um den Kontext Aufmerksamkeit geht, ja, und damit ich zu meinem Publikum erstmal durchdringe, muss ich ja wissen, in welchem Content-Spiel, ja, ich da zu spielen habe. Also nicht jedes Video verfolgt ja das gleiche Ziel. Und die meisten Unternehmen machen eben den Fehler, dass sie erstmal über die Strategie kommen. Ja, kannst mir erklären, wie das funktioniert und was muss ich da tun, ohne, und das ist eben der Punkt, ihr eigentliches Spiel zu kennen. Ja, es geht überhaupt nicht darum, was jetzt gut ist oder was sich gut anfühlt. Es geht erstmal nur darum, was ist überhaupt dein Geschäftsmodell und was verlangt dieses Geschäftsmodell. Ja, und dann reden wir erstmal weiter. Ja, die meisten Content Creator oder Videografen spielen einfach im verkehrten Spiel. Das sehe ich immer wieder. Mhm. Auch bei den CEOs, mit denen ich arbeite. Ja, die versuchen immer, das klingt jetzt schon fast, ja, wie viele drüber reden. Ja, also viele jagen den Millionen hinterher, ja, den Aufrufen, und dann wundern sie sich, wieso das am Monatsende, ja, nichts übrig bleibt.
Nichts gebracht hat,
an Geld, ja, also an Monetarisierung. Die Wahrheit ist, und da spricht keiner drüber, der Aufmerksamkeit ist eine kurzzeitige, hat eine Kurzzeitwirkung, ja, das ist so ein Dopaminstoß, das ist nur eine Spitze. Aber um das geht's nicht. Es geht um Vertrauen. Und Vertrauen ist keine Spitze, sondern das zieht sich, das ist ein Langzeitphänomen, ja. Vertrauen baut man auf, und so eine Dopaminspitze, ja, die motiviert einen, ist aber gleich wieder vorbei, ja. Und da gibt's eben ein paar Spielchen, die muss man verstehen. Und ich persönlich unterteile es in 5 Spielfelder, ja, oder in 5 Punkten, wenn man das so sagen darf. Und das erste ist die reine Unterhaltung. Ja, das ist die Spielwiese, reine Unterhaltung für mich. Das einzige Ziel ist da, so viele Augen als möglich zu bekommen. Ja, das Spiel heißt einfach nur Entertainment. Ja, irgendwelche Herausforderungsspiele, Videos wie, keine Ahnung, Mr. Beast zum Beispiel, ja, der macht das super. 450 Millionen oder 350 Millionen Zuschauer, ja, oder irgendwelche Reaktionsvideos oder virale Momente zeigen oder was, oder es gibt so viel Trash, ja, die zielen nur darauf ab, möglichst viel an Augenpaaren zu bekommen, ja. Und du verdienst durch Werbeeinnahmen auf dieser Plattform, ja, oder durch irgendwelche Markendeals mit irgendwelchen Marken. Das ist sozusagen der Sinn und Zweck. Klingt einfach, ist es aber nicht, weil du bei diesem Spiel mit allen möglichen Entertainment-Plattformen auch konkurrierst, mit Netflix, mit YouTube, mit all den anderen. Also die Plattform zahlt dir dann nur, wenn du wächst, also wirklich wächst. Mhm. Ja, und wir reden hier nicht von ein paar Tausend, sondern wir reden hier von Millionen. Ja, und selbst dann, die Plattform bestimmt immer die Regeln, und das ist das Problem. Ein Algorithmus-Update, ja, und es kann sein, es gibt viele Leute, habe ich schon vieles gehört darüber, und du bist auf einmal weg vom Fenster. Was ist denn dann? Da hast du kein Business mehr. Es ist einfach diese Risikoplattform, in der Masse da mitzuspielen, ist nicht ohne. Ja, also
bau niemals auf fremdem Grund, habe ich mehrfach von Unternehmensberatern und Vertriebsberatern gehört.
Das muss man verstehen. Dann spielst du jetzt zum Beispiel im Spiel 2, gibt's auch noch, dass du die Bildung als Unterhaltung. Ja? Also da lernen die Zuschauer was von dir. Ja, wie man kocht, wie man investiert und wie man, keine Ahnung, irgendwas trainiert. Ja, der Unterschied zum ersten Spiel: deine Zuschauer können in dem Fall sogar was lernen. Das ist sozusagen der signifikante Unterschied. Ja, aber das Geschäftsmodell bleibt immer noch relativ ähnlich zum ersten. Du brauchst immer verdammt gewaltige Zahlen. Und der Algorithmus sitzt da auch noch im Nacken. Ja? Und das ist ja das Paradoxe, wenn es da ums Verdienen geht. Ja, es gibt Menschen, keine Ahnung, mit 7 Millionen Aufrufen im Monat, die aber noch immer, keine Ahnung, im Keller der Eltern wohnen. Ja, die haben einfach zwar riesen Aufmerksamkeit, aber einfach kein Geschäft dahinter. Ja, die Reichweite ohne Monetarisierungsstrategie ist wertlos. Ja, das muss man einfach verstehen. Ja, und dann gibt's das Spiel 3 noch. Das ist sozusagen einfache Alltagsprodukte, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ja, du verkaufst was Greifbares, ein Sofa, ein T-Shirt, eine Mütze, eine Lampe. Ja, und das Schöne dran ist, ja, niemand braucht eine Erklärung. Jeder weiß, um was es da geht. Ja, und du sitzt einfach da und versuchst es einfach über die Sichtbarkeit zu verkaufen. Ja, zeig das Produkt, mach's begehrenswert, bring die richtigen Menschen dazu, das zu sehen. Ja, hier brauchst du auch keine tiefe Kundenbindung und sowas. Ja, du brauchst Reichweite und auch wieder ein gutes Auge vielleicht für Ästhetik. Ja, und da ist der Kaufimpuls sofort da oder ist nicht da. Und das sind dann die Dinge, die du dann für irgendwelche Marken verkaufst, ja, oder Online-Shops, ja. Also wie bei Verkaufssendern im Fernsehen. Das wäre der Punkt. Ja. Ja, dann sind wir noch klassisch, bei dem Spiel 4. Erklärungsbedürftige Produkte. Jetzt wird schon ein bisschen interessanter. Ja, denk zum Beispiel mal so an Proteinpulver oder so ein Finanzprodukt oder ein SaaS-Software. Ja, das sind Produkte, die nicht sofort selbsterklärend sind. Ja, und Ja, also wenn du nur einfach nur die Dose zeigst, ja, das kapiert keiner. Das kauft auch keiner, weil keiner den Wert dessen versteht, was da dahinter ist. Und dein Job ist es quasi sozusagen eine Brücke zu bauen. Ja, du musst das Problem erklären, das dein Zuschauer hat. Du musst zeigen, wie das Produkt das Problem löst. Und sobald der Zuschauer den Nutzen versteht, ist dein Job getan. Die Lücke ist geschlossen und dann kommt der Klick und dann kommt der Kauf. Ja? Und das Schöne an dem Spiel, du musst das Produkt nicht mehr besitzen. Das ist Affiliate-Marketing, funktioniert genau so. Du erklärst was, du verlinkst was, du verdienst eine Provision. Ja? Mhm. Der einzige Haken bei dieser Geschichte ist, ja, deine Glaubwürdigkeit ist auf der einen Seite dein größter Freund und gleichzeitig aber auch dein größter Feind, würde ich mal sagen. Denn wenn du dann nur Schrott verkaufst, ja, bist du schnell unglaubwürdig und dein Geschäftsmodell ist auch relativ schnell wieder beim Teufel. Ja? Und jetzt kommt Spiel Nummer 5, bei dem wir mitspielen. Oder jeder, der intelligent ist, sollte da mitspielen. Das ist sozusagen die Königsklasse. Ja? B2B-Agenturen. Ja? Der Experte trifft auf ein Unternehmen. Ja? Eben B2B-Agenturen, Berater, Videografen, Coaches, Dienstleister, Menschen, die komplexe Probleme für andere Unternehmen lösen. Ja? Und hier geht es null um die Masse. Hier geht es nur um die richtigen Menschen zu finden. Ja? Stell dir vor, 3 Zuschauer, 10.000 Euro Umsatz versus 1 Million Zuschauer, 5 Euro Umsatz. Ja? Was ist also da besser? Also du brauchst nicht die Masse, sondern du brauchst die Klasse. Ja, in dem Spiel ist Vertrauen alles. Ja, dein Zuschauer muss einfach spüren und der verlangt es, dass du ein Meister deines Fachs bist. Ja, nicht nur leere Behauptungen, sondern eben auch durch Beweise.
Eine Autorität.
Zeig, was du kannst. Ja, mach es online, teil dein Wissen, löse echte Probleme öffentlich. Das ist der Trick bei dieser Nummer. Und wenn die richtigen Menschen das sehen, ja, dann werden die dir auch vertrauen. Ja, und die werden dich anrufen, um vielleicht mit dir arbeiten zu wollen. Der Preis dafür, du musst dich wirklich heutzutage öffentlich machen. Du musst rausgehen und zeigen, was du drauf hast. Ja, sich hinter so einer Agentur zu verstecken mit einem Logo drauf, das geht in Zukunft in die Hose. Und das ist das Hauptproblem, ich glaube, der meisten Agenturen, die ich so kenne. Die haben unglaublich Angst, irgendwas rauszugeben. Ganz typisch deutsche Mentalität. Ja, also wie kann ich irgendwas preisgeben? Ja, dann könnte ja mein Konkurrent mir das wegnehmen. Ja, der könnte ja damit Geld machen. Ja, ist so. Ja, aber Vertrauen gewinnst eben nur dann, wenn du offen bist. Wenn du zeigst, da, schau mal, so mache ich das. Dann sieht der andere, dein Kunde vielleicht, wow. Toll, der macht es so. Ach, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, gute Idee. Ja, und damit baust du eben dieses Vertrauen auf. Und die meisten eben laufen da wirklich blind ins falsche Spiel, kopieren, was sie da sehen und versuchen damit vielleicht Follower zu bekommen. Ja, also jagen da jede Aufmerksamkeit hinterher, aber am Ende bringt ihnen das eben keinen Cent. Ja, und wer Werbeagentur Geld verdienen möchte, muss also in diesem 5. Spiel meiner Meinung nach mitspielen. Ja? Bau Vertrauen auf, zeig deine Fähigkeiten und sprich die richtigen 300 Menschen an. Das reicht. So viele Jobs kannst du gar nicht bewältigen. Ja? Du brauchst eben keine Millionen, du brauchst die richtigen Leute. Ja? Und der Rest, der kommt von ganz alleine. Also da braucht man gar nicht viel Druck geben. Das wird alles passieren. Es ist einfach, es kommt über die Zeit. Ja, und das ist sozusagen meine Erfahrung, die ich da mache. Und deswegen Video machen, aber wissen für wen. Das ist so das Wichtigste eigentlich, dass man wissen muss, aus meiner Sicht.
Das war der erste Teil unseres Podcast-Gespräches. Den zweiten Teil hörst du nächste Woche. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.